Engeln. Der Ostermorgen, habe ich überschrieben, vom Frust zur Freude. Für uns Christen ist der Ostermorgen ja der Wendepunkt der Weltgeschichte, der bei uns große Freude auslöst. Habt ihr euch heute Morgen schon freudig begrüßt und zugerufen, der Herr ist auferstanden? Habt ihr schon Freude gespürt? Jesus hat uns den Weg zum Vater freigemacht. Wir haben da ja schon einiges miteinander gesungen. Er hat mit seinem Opfertod am Kreuz für unsere Schuld und Sünde bezahlt und es dadurch möglich gemacht, dass wir dadurch gerecht sein dürfen vor Gott und ewiges Leben empfangen. Das muss man ein bisschen sacken lassen, ne? Gerecht zu sein vor Gott. Also wir haben jede Menge Gründe zur Freude. Aber nur stellt euch mal vor, ihr könntet euch jetzt zurückbeamen, die 2026 Jahre zurück zu dem ersten Ostermorgen. Da war das mit der Freude noch nicht so dolle. Da war von Osterfreude noch nicht so viel zu spüren. Also ich denke mal, gerade jetzt so um diese Zeit, so 11, da war noch nicht so viel Freude zu spüren. Im Gegenteil. Vielen Leuten ging das ziemlich dreckig. Ich möchte euch so ein bisschen mit reinnehmen. Stellt euch mal vor, Ostermorgen, da wo wir uns freuen, aber der Original Morgen, der sah völlig anders aus. Gehen wir mal ganz kurz so ein paar Stationen durch. Da waren zuerst einmal die römischen Soldaten. Können wir uns da vorstellen, wie es denen gegangen ist am Sonntagmorgen. Die sollten am Grab Wache halten. Toller Job, ne? Wache halten am Grab eines Toten, dass der Leichnam nicht geklaut wird. Also das ist nur schon für Soldaten schon eine ziemliche Herausforderung. Und dann werden sie wie aus dem Nichts heraus umgehauen, wie Spielzeugfiguren. Plötzlich, plong, liegen sie auf dem Boden. Als sie sich wieder berappelt hatten, war das Grab offen und der Leichnam von Jesus war weg. Sie fanden nur noch Tücher, gut zusammengefaltet. Also stell euch mal vor, ihr wärt jetzt die Jünger gewesen und ihr hättet vorgehabt, den Leichnam Jesu zu klauen, hättet es irgendwie geschafft, die Soldaten zu überwältigen und den Stein wegzurollen und hätten Jesus geklaut. Meint ihr, die hätten die Zeit gehabt, die Tücher, in denen Jesus eingewickelt war, schön zusammenzulegen und das alles ordentlich zu hinterlassen? Also das war so. Das können wir nachlesen. Die Soldaten hatten versagt. Pass auf, stoß dir nicht den Kopf. Die Soldaten hatten versagt, das Grab war offen und der Leichnam war weg. Jetzt mussten sie berichten, beichten, was passiert war. Normalerweise war es ja so, wenn Soldaten so eine Pleite erleben, das wurde mit dem Tode bestraft. Also die römischen Soldaten, das war kein Spiel, was sie da trieben, sondern wenn sie den Platz am Grab als Wache nicht ordentlich versehen hatten, dann wurde das mit dem Tode bestraft. Aber irgendwie ergab sich zum Glück für sie eine andere, sogar profitable Lösung. Ihnen wurde nämlich aufgetragen von ihren Vorgesetzten, gegen Geld eine Fake News in die Welt zu setzen. Also das, was wir heute schon kennen. Das gab es damals schon. Und siehe da, es gab genügend Leute, die ihnen ihre Geschichte abkauften. Sie kamen also mit einem blauen Auge davon. Dann war da auch noch der Pilatus. Was meint ihr, wie es dem gegangen ist? Pilatus hatte Jesus ja letztlich zum Tod am Kreuz verurteilt. Dem muss das auch ziemlich dreckig gegangen sein, als er hörte, was die Soldaten berichteten. Seine Frau hatte ihn ja vor der Verurteilung gewarnt, mit den Worten, lass die Finger von diesem Jesus. Und jetzt war es zu spät. Er muss geahnt haben, dass jetzt einiges dabei war, aus dem Ruder zu laufen. Also Pilatus hat sich bestimmt nicht wohl gefühlt am Ostermorgen. Dem ging es vermutlich ziemlich dreckig. Und dann gab es noch eine andere Gruppe von Männern, die auch ziemlich bestürzt waren und in Aufregung waren. Es waren nämlich der hohe Priester und der hohe Rat. Stellt euch mal vor, ihr seid verantwortlich für die geistliche Mannschaft. Es gab so vieles, was sie zu verkraften hatten. Es gab ja die Sonnenfinsternis vom Karfreitag. Es gab ein Erdbeben, auch ziemlich ungewöhnlich. Was gab's noch? Zerrissener Vorhang im Tempel. Genau, zerrissener Vorhang im Tempel. Also das war schon eine Nummer, wo der hohe Priester und der hohe Rat echt etliche Probleme bekamen, wie sie das einsortieren sollten. Und dann noch die Nachricht, dass der Leichnam von Jesus verschwunden war. Genau das, was sie eigentlich verhindern wollten, war jetzt eingetreten. Also bei dieser Gruppe von Männern Krisenstimmung und auch bei ihnen der Versuch, den Schaden so klein wie möglich zu halten. Die mussten sich ja was einfallen lassen. Und dann gab es aber auch noch eine Gruppe von Männern und Frauen, die mit Jesus ja eng verbunden waren, die befreundet waren mit Jesus. Wie mag es denen wohl in diesen frühen Stunden ergangen sein, als es noch nicht klar war, dass Jesus auferstanden war? Die ersten waren ja die Frauen, aber komme ich gleich drauf. Ich glaube, die waren auch ziemlich fertig mit den Nerven. Alle Hoffnung, die sie mit Jesus und dem, was er gelehrt und getan hatte, aufgebaut hatte, war in den letzten Tagen gründlich zerstört worden. Wisst ihr warum? Ich stelle mal so einige Fragen, die sich wahrscheinlich auch gestellt haben. Warum hat sich Jesus eigentlich nicht gewehrt gegen all das, was mit ihm geschah? Warum nicht? Er hatte doch sonst für alles eine Lösung gehabt. Man konnte kommen mit welchem Problem auch immer. Jesus hatte eigentlich immer eine Lösung. Aber hier in seiner speziellen Situation offensichtlich hat Jesus da keine Lösung gehabt, anscheinend. Oder warum ist Jesus eigentlich denn offensichtlich in die Falle getappt von dem Hohen Rat, obwohl die Jünger ihn gewarnt hatten? Die Jünger hatten ja gesagt, geh nicht nach Jerusalem, bloß nicht. Das ist jetzt das Blödeste, was du machen kannst, Jesus. Geh bloß nicht nach Jerusalem, die werden dich irgendwie angreifen. Wussten wahrscheinlich oder ahnten wahrscheinlich schon, dass da Todesgefahr war. Also, warum? Warum hat Gott eigentlich nicht selbst eingegriffen? Also, wenn ich jünger gewesen wäre, ich hätte mir die Frage gestellt, warum hat Gott eigentlich nicht selbst eingegriffen, der ja bezeugt hatte, dass Jesus sein geliebter Sohn war, an dem er wohlgefallen hatte. Also das ist schon eine Frage, die man sich stellen kann. Warum hat Gott da nicht eingegriffen? Als Jünger hätte ich diese Frage bestimmt gehabt. Warum hatte Jesus ihnen so viel erzählt vom kommenden Reich Gottes und seiner Königsherrschaft und nun dieses schreckliche Ende am Kreuz? War alles nur Fake, was Jesus da erzählt hat? Aber abgesehen von dem, was sie von Jesus erwarteten oder von Gott erwarteten, außerdem fühlten sich die Jünger ja schuldig gegenüber Jesus. Einerseits wollten sie ihm ja glauben und vertrauen, aber jetzt, nachdem sie das qualvolle Sterben Jesu noch nicht verarbeitet hatten, war von ihrem Glauben und von ihrem Vertrauen eigentlich nichts mehr übrig. Ihr Glaube ging auf Grundeis, wenn man das so sagen möchte. Da war nichts mehr da. Und dann kommen noch diese durchgedrehten Frauen, die offensichtlich früh am Grab waren und etwas faselten davon, dass Jesus von den Toten auferstanden wäre. Die hatten wahrscheinlich Halluzinationen oder wie auch immer, fromme Wünsche. Also die Jünger konnten das jedenfalls, zuerst jedenfalls nicht so annehmen, wie die Frauen das berichteten. Also stellt euch die Jünger vor, die waren ziemlich durch den Wind. Ein Wechselbad der Gefühle, wie man es sich nur schwer vorstellen kann. Und dann erst im Laufe des Vormittags oder Mittags, im Laufe des Tages, keimte ein Funken Hoffnung auf. Petrus und Johannes waren die Ersten, die sagten, die Frauen erzählen da was. Okay, wir gehen mal hin, gucken nach, was ist los am Grab. Petrus und Johannes marschieren, laufen also zum Grab und überzeugen sich tatsächlich, der Leichnam ist weg. Aber das kann ja alles Mögliche bedeuten. Muss nicht unbedingt bedeuten, dass Jesus auferstanden ist. Der schwere Stein war weg, das Grab war leer. Vielleicht fiel ihnen irgendwann in dieser Phase ein, was Jesus ihnen zwischendurch immer wieder und gerade kurz vor seinem Leiden gesagt hatte. Langsam klickerte das bei den Jüngern wahrscheinlich. Jesus hat doch irgendwas gesagt, nach drei Tagen werde ich auferstehen. Hat er doch zwischendurch immer wieder mal gesagt. Stimmt doch, ne? Hat Jesus zwischendurch immer wieder gesagt. Und dann hat Jesus Folgendes gesagt. Da sagte Jesus zu ihnen, kurz nach dem Abendmahl, das sie gefeiert haben, in dieser Nacht, also in der Nacht, die ich jetzt praktisch vor seinem Sterben angebrochen war, in dieser Nacht werdet ihr euch alle ärgern an mir. Ihr werdet euch alle ärgern an mir, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen, also davon war von ihm die Rede, und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Das ist Luther-Übersetzung. Andere Übersetzungen sagen, ihr werdet alle irre an mir werden. Ihr werdet mich alle verlassen, sagt Jesus seinen Jüngern nach dem Abendmahl. Ihr werdet mich alle verlassen. Ihr werdet nicht mehr verstehen, worum es geht. Und in Johannes 16 gibt es noch so ein paar Sätze, die Jesus sagt. Da sagte Jesus zu den Jüngern, es dauert nur noch ein wenig, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Doch eine Weile danach werdet ihr mich wiedersehen. Das ist rätselhaft, ne, was Jesus da sagt. Die Jünger fragen, wie sollen wir das verstehen? Sagten einige seiner Jünger zusammen. Es dauert nur ein wenig, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen, doch eine Weile danach werdet ihr mich wiedersehen. Und was bedeutet, ich gehe zum Vater, fragen die Jünger. Sie überlegten hin und her. Was ist das für eine kleine Weile, von der er gesprochen hat? Wir verstehen nicht, was er damit meint. Hätten wir das verstanden? zu dem Zeitpunkt, das, was Jesus gesagt hat. Die Jünger haben es nicht verstanden. Jesus merkte, dass ihn die Jünger fragen wollte, und er sagte: Überlegt ihr miteinander, was ich damit meinte? Es dauert nur noch ein wenig, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen, doch eine Weile danach werdet ihr mich wiedersehen. Ja, sagt Jesus, ich versichere euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen, ihr werdet traurig sein, Komma, der Satz geht weiter, doch eure Trauer wird sich in Freude verwandeln. Also Jesus sagt seinen Jüngern, hör mal zu, ihr werdet eine Zeit lang, werdet ihr richtig traurig sein. Ihr werdet nichts mehr verstehen. Ihr werdet euch innerlich von mir lossagen. Aber aus dieser Trauer heraus wird eine große Freude kommen. Und diese Vorhersage Jesu erfüllte sich an dem Ostersonntag. Aus der Trauer, aus dem Frust, aus der Enttäuschung über sich selbst keimte Freude auf, ganz langsam. Fing ganz zart an. Und dann keimte Freude auf. Eure Freude, eure Trauer wird sich in Freude verwandeln. Wann brach die Freude richtig durch? Die Frauen waren die Ersten, die das gecheckt hatten, die das geglaubt haben. Die waren freudig. Und dann kamen die zwei Jünger zu Emmaus. Das muss gegen Abend gewesen sein, ne? So später Nachmittag, gegen Abend, kennen wir die Geschichte, muss ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber erst gegen Abend kriegten die Emmaus-Jünger mit, Jesus ist auferstanden. Und was passierte, als sie das gecheckt hatten, als sie merkten, Mensch, das ist ja Jesus, mit dem wir gerade hier zusammen Abendbrot essen wollen. Was passierte mit denen? Die hatten so viel Freude in sich, die konntest du nicht mehr festhalten. Das Abendbrot blieb stehen, ich weiß nicht, die sind losgestürmt zurück nach Jerusalem, wo die anderen Jünger waren, einfach um ihnen mitzuteilen, Jesus ist auferstanden, wir haben mit ihm gesprochen, er hat uns das alles erklärt. Da kam richtig Freude auf. Also Emmaus-Jünger, und dann muss das Schlag auf Schlag gegangen sein. Und dann war plötzlich Jesus bei den Jüngern, als sie alle zusammen waren. Das war eine Entwicklung. Das dauerte eine ganze Zeit lang, bis die Freude durchbrach. Aus der Trauer wurde eine unbändige Freude, eine ansteckende Freude, die immer wieder aufbricht, wenn wir an das denken, was Jesus für uns durchlitten hat. Wir dürfen uns also jedes Mal freuen, wenn wir Ostern feiern, über dieses Geschehen. Aber jetzt kommt noch ein Schlussgedanke, das ist ganz wichtig. Es steht noch ein anderes Ereignis bevor. Jesus wird wiederkommen. So wie es geschrieben steht, so wie Jesus seinen Tod vorhergesagt hat, so ist auch die Wiederkunft Jesu vorhergesagt. Und ich sage es immer wieder und immer wieder neu, wir sind gerade dabei zu erleben, wie sich die Szene dafür vorbereitet. Ich glaube, es dauert nicht mehr lange, dann kommt Jesus wieder. Für viele Menschen klingt das jetzt erstmal unglaubhaft. Die sagen, ach, die Christen, die haben da ihren Spinnkram da. Im Moment gibt es ja auch viele offene Fragen. Aber wir dürfen uns vorfreuen und darauf vertrauen, dass Gott sein Wort einlösen wird. Ganz besonders, wenn wir das Abendmahl miteinander nehmen. Heute haben wir ja das Abendmahl vor uns noch. Wenn ihr hellhörig seid und immer wieder dran denkt, Paulus hat bei den Einsetzungsworten des Abendmahls gesagt, denn so oft ihr dieses Mahl zu euch nehmt, verkündigt ihr den Tod des Herrn. Wie geht's weiter? Genau. Bis er kommt. Das sind die drei Worte. Bis er kommt. Jesus wird wiederkommen. Und jedes Mal, wenn wir das Mahl miteinander feiern, dürfen wir daran denken, Jesus hat es vorhergesagt. Er wird wiederkommen. Und so wie er seine Auferstehung vorhergesagt hat, so wird seine Wiederkunft auch eintreten. Die Frage ist, sind wir bereit? Haben wir uns vorbereitet darauf? Wenn Jesus heute käme, bist du vorbereitet? Okay, mit dieser Frage möchte ich einfach Schluss machen und noch zusammen mit uns beten. Jesus, wir danken dir dafür, dass wir teilhaben dürfen, dass wir uns freuen dürfen darüber, dass du dein Wort immer wieder einlöst. Wir danken dir, dass du ein auferstandener Herr bist, dass wir an dich glauben dürfen, dass du uns den Weg zum Vater freigemacht hast. Wir preisen dich dafür, Herr, und danken dir, dass wir wissen dürfen, du bist hier, du bist gegenwärtig und du wirst wiederkommen sichtbar für uns, Herr, für deine Gemeinde. Und darauf freuen wir uns. Ich bete, Herr, dass jeder von uns innerlich darauf vorbereitet ist, für diesen großen Tag der Freude, der vor uns liegt. Amen.